Ich bin mit uns. Oh Jesus, wir kommen vor dich, du bist in unserer Mitte, du lebst, du bist König, du bist auferstanden, du bist Liebe selbst und du hast es in so tiefer Weise bewiesen, als du auf diese Welt kamst, geliebt hast, wie es unbegreiflich ist bis zum Ende, als du gestorben bist. Danke. Das ist das Fundament, dass wir hier sind, in deinem Namen, dass wir so, wie wir das machen, zu dir kommen können, dass wir vor den Thron Gottes treten dürfen, obwohl wir da nicht hinpassen, aber wir sind durch dich passend gemacht. Danke dafür, danke, dass du jeden hier liebst, wo er steht, egal was wir mit uns rumtragen, wie viel wir nach außen faken oder wie echt wir sind, wie viel Motivation wir haben oder nicht. Du hast jeden lieb und jetzt begegne auch jedem da, wo er steht und segne du diesen Mittag und diese Zeit. Amen.
Wer ins Programm geschaut hat, der hat den Titel gelesen, Hiobs Botschaften, Hiobs Klage und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Darum soll es jetzt heute Nachmittag gehen. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine ziemlich populäre Frage. Eine Frage, die sich vor allem, also wenn man sich wirklich tief damit beschäftigt, vor allem die Philosophen damit beschäftigen. Es geht um die Frage, warum und wozu lebe ich eigentlich? Warum und wozu leben wir als Menschheit, aber auch ganz persönlich, individuell, jeder Einzelne? Warum lebe ich, hat mein Leben ein Ziel, auf das ich zulebe? Und diese Frage, die wird, wenn man sich die Frage persönlich stellt, ganz oft in sogenannten Sinnkrisen gestellt. Also dann, wenn irgendwas an meinem Weltbild und an dem, wie ich bisher das Leben, mein Leben verstanden habe, wenn da irgendwas dran rüttelt, wenn irgendwas anders ist, als es bisher gelaufen ist und ich quasi meine Welt nicht mehr verstehe, dann stelle ich mir diese Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Und auf diese Frage, man kann durch die ganze Geschichte der Menschheit durchgehen, wo wir Literatur finden, finden wir auch diese Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Und diese Frage wird dann auch unterschiedlich beantwortet, je nachdem, in welcher Zeitepoche man findet. Und ich habe aber zwei Stichpunkte, die ich immer wieder gefunden habe. Das erste, in der Antike galt als Sinn des Lebens die Erlangung der Glückseligkeit. Also die Erlangung des vollkommenen Glücks. Was das vollkommene Glück dann ist, das hat sich dann geändert. Das ist dann auch je nach Person ein bisschen individuell unterschiedlich gewesen. Aber das war der Sinn des Lebens in der Antike, wo man sagt hat, okay, wenn ich das vollkommene Glück finde, dann habe ich den Sinn des Lebens für mein Leben gefunden, dann lebe ich mein Leben, wie ich es leben sollte. In der Neuzeit, also viele, viele, viele hundert Jahre später, kam dann ein anderer Aspekt mehr in den Vordergrund. Da ging es dann mehr um das selbstbestimmte Leben, das vor allem durch die Vernunft geleitet wird. Also ich entscheide selber, wie mein Leben läuft. Ich entscheide selber, was Einfluss auf mein Leben hat, was meinem Leben etwas zu sagen hat. Da ging es sehr stark dann auch um eine Loslösung von den christlichen Lehren, wo ich sage, okay, wo dann gesagt wurde, das hat mich nicht mehr zu bestimmen, sondern ich bestimme jetzt selbst. Also wenn wir das runterbrechen, die zwei Stichpunkte Glück und Selbstbestimmung. Und das findet sich immer wieder. Glück und Selbstbestimmung. Und das zieht sich auch heute durch. Also wenn man fragt, was ist der Sinn des Lebens, was macht ein Leben lebenswert ist, wenn man sagen kann, ich bin glücklich. Wenn ich glücklich bin, dann lohnt es sich für mich zu leben. Und wenn ich selbst bestimmen kann. Wenn ich ein selbstbestimmtes Leben führen kann, wenn ich selber entscheiden kann, wenn ich mein Leben selber bestimmen kann, nichts hat Einfluss auf mein Leben, scheinbar, sondern ich entscheide, was Einfluss nehmen darf und was auch nicht. Aber es gibt niemand, der jetzt von außen sagen kann, ich habe Einfluss, ob du das willst oder nicht. Also ich entscheide selber. Und wenn ich glücklich bin, wenn sich's gut anfühlt, dann ist es top. Und wenn sich's nicht gut anfühlt, wenn ich nicht glücklich bin, dann muss ich selber entscheiden, irgendetwas zu ändern. Und wir merken schon bei diesem Lebensbild steht ganz stark das Ich im Zentrum. Hauptsache ich bin glücklich, Hauptsache ich kann über mein Leben entscheiden. Die Frage ist, wie passt das zu Hiob? Wie passt das in das Buch Hiob? Und das wollen wir uns jetzt heute Nachmittag anschauen, wenn wir ein Stück weiterlesen. Vom Text, der im Programm steht, wir werden bis Ende Kapitel 3 gehen. Natürlich werden wir nicht alles in der Tiefe anschauen können, sonst kommen wir nicht mehr zum Abendessen und auch nicht zum Abendvortrag. Aber wir wollen so ein bisschen eine Schneise schlagen, um zu verstehen, was hat das jetzt mit dem Sinn des Lebens zu tun und auch was hat Hiob jetzt auch uns diesbezüglich zu sagen. Ich möchte die nächsten Verse lesen, und zwar den Rest von Kapitel 1, also Hiob 1, Vers 13 bis 22. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete er, da kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete er, da kam ein anderer und sagte, die Chaldäer hatten drei Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen, haben sie weggenommen und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Und während der noch redete, da kam ein anderer und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Wir haben gestern Abend kurz in die Einleitung reingeschaut, in die Einführung, wie geht es eigentlich mit Hiob los. Wir haben gesehen, er war ein reicher, ein wohlhabender Mann. Er war ein gottesfürchtiger Mann, das wird nicht nur in der Erzählung uns deutlich gemacht, sondern auch Gott selber sagt das. Und nach dieser Einführung haben wir dann vier Szenen. Die wechseln sich ab. Zwei Szenen im Himmel und zwei auf der Erde. Erst Himmel, dann Erde, dann Himmel, dann Erde. So ist die Reihenfolge. Und wir haben gesehen, das habe ich heute Morgen schon gesagt, die auf der Erde wissen nichts über das, was in den himmlischen Szenen passiert. Also das müssen wir im Kopf behalten, wenn es darum geht, wie verstehen wir denn das Buch Hiob. Also die auf der Erde wissen nicht, was da im Himmel passiert, in dieser unsichtbaren Realität. Also die erste himmlische Szene, wir haben sie heute Morgen schon angeschnitten. Wir haben ja dann eigentlich einen Exkurs gemacht und unseren Feind, den Satan, genauer angeschaut. Und deshalb möchte ich nochmal kurz reingehen in diese erste himmlische Szene. Der Satan, der kommt in diese Thronsaalversammlung vor Gott und dann lenkt Gott seinen Blick, den Blick von Satan eben auf Hiob und sagt, guck doch meinen Hiob an, er ist treu, er ist gottesfürchtig, er meidet das Böse, er ist eigentlich ausgezeichnet, so aus Gottes Urteil. Und Satan, das haben wir gesehen, er stellt diese Treue in Frage. Nicht, ob er wirklich treu ist, sondern warum er denn treu ist. Also er sagt zu Gott, ja, er ist doch nur treu, warum? Weil er von dir gesegnet ist. Und dann ab Vers 13, da wechselt dann wieder die Szene, da wird der Satan dann aktiv. In Vers 13 wird wie in Vers 6 Vers 5 aufgegriffen, also an einem von diesen Tagen, also als, und da wird es dann nochmal ausführlicher beschrieben, ja, als die Kinder von Hiob beim Erstgeborenen waren, die haben gefeiert. Und es heißt, Hiob hatte kurz davor ein Opfer dargebracht zur Wiederherstellung der Gottesbeziehung. Das war der Status, in dem sich jetzt Hiob und seine Kinder auch befanden. Das ist ganz wichtig, um die nächsten Ereignisse zu verstehen, um die Diskussion dann auch zu verstehen nachher zwischen Hiob und seinen Freunden. Er ist in einem Zustand der wiederhergestellten Beziehung zu Gott. Das ist das Bild im Alten Testament, wenn ein Opfer dargebracht wird. Da ist die Beziehung wiederhergestellt, da steht nichts dazwischen, keine Sünde, die da irgendwie dazwischen steht, wo man sagen könnte, okay, weil er gesündigt hat, deshalb trifft ihn jetzt die Strafe. Das ist die Diskussion, die wir heute Abend dann genauer sehen werden. Aber hier wird deutlich, die Beziehung ist hergestellt. Es gibt eigentlich aus dieser Perspektive keinen Grund. Und dann kommen, also ich habe gesagt, dann wird der Satan aktiv und dann kommen diese Hiobsbotschaften. Also da kommt dieser Begriff her, eine Hiobsbotschaft ist etwas, was plötzlich passiert, etwas, was schockierend ist. Es ist ein negatives Ereignis und es bedeutet großes Unglück für die Person oder die Personen, die die Botschaft hier bekommen. Und diese Hiobsbotschaften, da kommen jetzt die Knechte Schlag auf Schlag. Ich habe versucht, im Lesen ein bisschen diese Dramatik deutlich zu machen. Hiob verliert alles. Er verliert alles. In der Einleitung wird sein Reichtum beschrieben, wie es damals üblich war, eben mit vor allem mit Tieren. Also heute würde man sagen, der hat Milliarden auf dem Konto. Damals hat er halt Tausende von Tieren gehabt. Das war Reichtum. Und dann wird in den ersten drei Berichten wird erstmal nur von diesem Reichtum die Rede. Also als erstes die Rinder und die Esel, die werden gestohlen, alle weg. Schafe werden durch Feuer Gottes verzehrt. Feuer Gottes, das war einfach ein Ausdruck für einen Blitz. So hat man sich das beschrieben. Also ein Blitz, der ist eingeschlagen, es hat gebrannt. Alle Schafe sind gestorben, die Knechte sind gestorben. Und dann als letztes auch noch die Kamele, die sind auch gestohlen worden. Alles weg. Alles weg. Vielleicht, um sich das vorzustellen, ein Elon Musk, der plötzlich die Nachricht bekommt, hey, deine ganzen Tesla-Werke und was alles, die sind alle zerstört. Dein Konto wurde geplündert, da ist nichts mehr drauf, alles weg. So müsste man sich das vorstellen, das, was Hiob hier passiert. Und dann kommt noch ein vierter Knecht und dann wird's ziemlich persönlich. Also erstmal, wo man sagt, okay, erstmal der Besitz, ja, könnte man auch ohne auskommen. Und dann wird's noch persönlicher, kommt der vierte Knecht und sagt, hey, da waren deine Kinder. Die haben gerade gefeiert und dann kam ein Sturm, hat das Haus niedergefegt, alle Kinder sind tot. Schlag auf Schlag. Ein Knecht redet und während er noch geredet hat, kommt der Nächste, erzählt die nächste Botschaft. Hiob hat gar nicht die Zeit, darauf zu reagieren. Und es stellt sich die Frage, ja, wie reagiert Hiob jetzt auf diese Nachrichten? Und wir müssen warten bis zum Ende. Bis zum Ende, bis er die letzte Botschaft bekommen hat, müssen wir warten. Wie reagiert Hiob jetzt auf diese Nachrichten? Alles weg. Seine Kinder sind tot, sein ganzer Besitz ist weg. Hiob hat nichts mehr. Wir Leser, wir kennen diese himmlische Szene. Wir wissen, was davor abgelaufen ist. Wir wissen, dass der Teufel das bewirkt hat, um seine Ansicht unter Beweis zu stellen, wo er sagt, ja, wenn du ihm alles wegnimmst, dann wird er dir ins Angesicht fluchen. Wir kennen die Szene. Hiob kennt sie nicht. Hiob trifft dieses Leid, dieser Verlust. Und er weiß nicht, warum. Er weiß nichts von dem, was da zwischen Gott und dem Satan gelaufen ist. Er weiß nichts und er bekommt auch nie einen Einblick da rein. Und weil Hiob keinen Einblick hat, ist seine Reaktion umso erstaunlicher. Wie ist denn seine Reaktion? Er trauert. Hiob trauert mit den üblichen Trauerriten, wie es damals so war. Er zerreißt seine Gewänder, er schneidet seine Haare ab und er fällt zur Erde. Das ist im Alten Testament tiefer Ausdruck der Trauer. Hiob trifft das Leid und er trauert. Und in der Trauer betet er. Und dieses Gebet, das ist erstaunlich. Er betet: Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das Erste, was er betet, ist ein Bekenntnis. Er weiß, dass er ohne Besitz, ohne irgendetwas zu haben, in diese Welt reingekommen ist. Wie jeder andere Mensch auch. Hiob weiß das. Er war wohlhabend, aber er weiß, als ich geboren wurde, als ich in diese Welt gekommen bin, hatte ich nichts. Und er weiß, ich werde auch nichts wieder mitnehmen. Wenn ich einmal sterben werde, dann werde ich von all dem Reichtum, den ich hatte, hätte ich auch eh nichts mitgenommen. Das weiß Hiob, das wissen viele heute nicht mehr. Die krampfhaft an all dem, was sie haben, festhalten. In der Hoffnung, irgendetwas davon mitnehmen zu können. Aber eigentlich, wir können nichts mitnehmen. Und dann sagt Hiob, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Und das Erstaunliche ist, wie er anfängt. Der Herr hat genommen. Nein, der Herr hat gegeben. Also sein Fokus ist erstmal ein Lob. Ein Lob dafür, Gott, was du mir alles geschenkt hast. Ich war so reich beschenkt von dir. Danke, Gott. So fängt er an. Und das ist erstaunlich, denn im Leid ist die Reaktion Gottes ganz oft anders. Da ist die Perspektive ganz oft nur auf dem Verlust. Das, was ich nicht mehr habe. Und Hiob sagt, nein, mein Fokus ist erstmal darauf, was Gott mir alles eigentlich geschenkt hat. Es ist erstmal ein Lob. Er redet das nicht klein, er verdrängt das nicht in der Hinsicht, wo er sagt, okay, mir ging schon immer so schlecht. Das ist ja eine der Reaktionen, wie man mit Leid umgehen kann, so dass man wirklich anfängt, alles Positive, was man jemals erlebt hat, zu vergessen und nur noch in diesem Leid drinsteckt und diese negative Perspektive hat. Und Hiob sagt, nein, ich war unglaublich reich beschenkt. Und dann ist er aber auch so realistisch und sagt, ja, und der Herr hat genommen. Er verdrängt auch das Leid nicht, denn das ist auch eine Reaktion auf Leid. Dass man versucht, das Leid kleinzureden, wegzudrängen, als so tun, als wäre überhaupt nichts passiert, ist auch nicht gesund. Und Hiob hat diese Perspektive, nein, ich weiß, dass ich alles verloren habe. Ich bin mir dessen bewusst. Aber es ist Gott, der es mir genommen hat. Hiob bekennt hier, dass Gott die Autorität hat, alles zu nehmen. Der alles gegeben hat, hat auch die Autorität, alles zu nehmen. Jetzt hat Hiob ja nirgendwo gesagt bekommen, hey, das war Gott. Aber Hiob weiß, alles hat letzten Endes seine Autorität bei Gott. Also alles, was passiert, passiert nur, wenn Gott es genehmigt. Positiv wie negativ. Hiob weiß das und deshalb kann er hier sagen, ja, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Er weiß, Gott hat das in der Hand. Und dann geht es weiter. In Kapitel 2 haben wir eine zweite Thronsaalszene. Die ist identisch aufgebaut wie der erste. Wieder diese Versammlung im Himmel, also wieder dieser Switch von der irdischen in die unsichtbare Realität. Und wieder kommt der Satan in diese Versammlung, er crasht sie nochmal und Gott sagt, hey Satan, guck mal meinen Hiob an. Er ist treu, er ist gottesfürchtig, er meidet das Böse und das, obwohl du mich dazu gereizt hast, ihm alles wegzunehmen. Obwohl du mich dazu gereizt hast, ihn so leiden zu lassen. Er ist immer noch treu und er sagt damit, Satan, deine Ansicht ist falsch. Du hast gesagt, ja, wenn er alles verliert, dann ist er weg. Und ich sag dir, nein, so ist es nicht. Guck dir Hiob an. Und dann sagt der Satan, Nicht, ja, okay, Gott, du hast recht, es tut mir leid. Nein, entsprechend seiner Funktion, der Ankläger, der Widersacher, der Feind Gottes, sagt er, stellt er das wieder in Frage, wie wir es heute Morgen gesehen haben. Seine Funktion ist, er stellt das Wort Gottes in Frage und sagt, ja, aber warum ist er denn noch treu? Warum ist er denn noch gotteswürdig? Guck ihn doch an, er ist gesund. Er ist gesund. Ein Mensch würde lieber alles hergeben und seine Gesundheit behalten als andersrum. Rühre doch mal seine Gesundheit an. Und dann wird er dich verlassen. Dann wird er zu dir sagen, du kannst mich mal. Und Gott lässt dich nochmal drauf ein und sagt, gut, er ist in deiner Hand, aber töten darfst du ihn nicht. Also hier haben wir wieder dieses, die Autorität Gottes. Gott muss das genehmigen und er sagt hier, du darfst seine Gesundheit anrühren, aber du bist eingeschränkt in dem, was du machen darfst. Und dann haben wir einen so abrupten Szenenwechsel, also wir haben gar nicht wirklich so den Szenenwechsel, weil in dem Satz, in dem es heißt, der Satan verließ diese Versammlung, im gleichen Satz heißt es, und er schlug Hiob mit Geschwüren. Also unmittelbar raus aus dieser Versammlung hin zu Hiob und er schlägt Hiob mit der Krankheit. Die Krankheit, die Hiob hat, wir können sie nicht klar identifizieren, was er jetzt genau hatte, wie wir das jetzt aus der Perspektive eines Arztes gern machen würden. Aber wir können die Symptome anschauen. Was hat er denn für Symptome? Über das ganze Buch Hiob werden an verschiedenen Stellen immer wieder einzelne Elemente genannt. Und ich habe gedacht, ich trage die mal so ein bisschen zusammen, um deutlich zu machen, was Hiob jetzt körperlich erleiden musste. Also er hatte Geschwüre von der Fußsohle bis zum Scheitel, also am ganzen Körper. Er hatte einen schmerzhaften Juckreiz, also wir lesen hier, dass er eine Tonscherbe genommen hat, um sich zu kratzen, was erträglicher war als der Juckreiz, den er hatte. Er war so entstellt, dass als seine Freunde gekommen sind, ihn nicht erkannt haben. Er hatte Wunden, die verkrustet waren, die aufgerissen sind, die geeitert haben. Er hatte Wunden, die mit Würmern infiziert waren. Hiob litt an Schlaflosigkeit, Mundgeruch, Abmagerung, Schüttelfrost, Fieber. Seine Haut war verbrannt und er hatte Schmerzen am ganzen Körper. Das ist eine ganze Menge. Hiob leidet am ganzen Körper. Und dann kommt seine Frau und sagt zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Fluche Gott und stirb. Jetzt könnte man sagen, also liebe Frau von Hiob, wir wissen ja gar nicht, wie sie heißt, was soll denn das jetzt? Du bist doch seine Frau. Könntest du ihm nicht mal beistehen, ihm ein bisschen trösten? Guck doch mal an, was er da erleiden muss. Hiobs Frau musste auch leiden. Nicht körperlich an der Krankheit, aber sie hat den gleichen Verlust erlitten wie Hiob. Sie hat den gleichen Verlust erlitten. Auch der ganze Besitz weg. Auch die Kinder. Es waren ja auch ihre Kinder. Tot. Und Hiob wird dann noch zusätzlich mit dieser Krankheit geschlagen. Und was macht diese Frau? Sie wünscht, in dieser Aussage wird eigentlich der Wunsch deutlich, dass Hiob sterben darf, damit er dieses Leid nicht ertragen muss. Also diese Vorstellung war, naja Hiob, wenn du schon so treu mit Gott unterwegs warst und Gott dich trotz der Treue so bestraft hat, was wird Gott erst tun, wenn du ihn verlässt? Dann wird er dich mit Sicherheit umbringen und dann wärst du von diesem Leid erlöst. Deshalb sagt sie zu ihm, fluche Gott und dann kannst du endlich sterben. Dann musst du das nicht länger ertragen. Und wieder haben wir ein Bekenntnis von Hiob, wo wir sagen, das ist erstaunlich. Was sagt Hiob denn dann? Das Gute nehmen wir von Gott an und da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Und wieder haben wir Hiob, der die Autorität Gott zuschreibt und sagt, auch das liegt bei Gott. Auch das liegt bei Gott. Er nimmt das Leid wahr, ja. Er kratzt sich mit einer Tonscherbe kurz davor, wo wir merken, es tut ihm weh. Er nimmt das Leid wahr und trotzdem ist sein Fokus auf dem Guten. Wo er sagt, wir haben so viel Gutes von Gott bekommen. Jetzt trifft uns etwas Schlechtes und das sollen wir jetzt ablehnen. Nein, wenn Gott das Schlechte schickt, auch das sollen wir annehmen. Und deshalb ist die erste Frage, Ja, welche Perspektive haben wir, wenn uns in unserem Leben Hiobs Botschaften begegnen? Also plötzliche, schreckliche, schockierende Nachrichten, die großes Leid für uns ganz persönlich bedeuten. Wie reagieren wir da? Verdrängen wir das Leid? Tun so, als wäre nichts gewesen? Ich glaube, da sind vor allem wir Männer in Frage. Wir sind in Gefahr, oft das Leid einfach zu verdrängen. Es wird ja von uns verlangt, Männer müssen hart und stark sein und die dürfen nicht weinen, dürfen nicht trauern, zeigt Stärke. Verdrängen wir das Leid? Oder ist unser Fokus nur auf dem Leid? Auf alles, was ich verloren habe, wie schlecht es mir geht? Oder können wir die Perspektive von Hiob annehmen und sagen, ja, ich erlebe Leid, ich nehme das wahr und ich traue auch, aber trotzdem weiß ich, wie gut ich es in Gott habe und hatte und was er mir alles geschenkt hat. Trotzdem kann ich diesen Fokus haben, was ich alles mit Gott erlebt habe, wie schön und gut das war, und jetzt trifft mich was Schlechtes und auch das nehme ich aus Gottes Hand. Wie Hiob gesagt hat, der hat gegeben, der hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Welche Perspektive haben wir, wenn uns Hiobs Botschaften treffen? Und dann haben wir Kapitel 3. Ich weiß nicht, wie bei euch Kapitel 3 überschrieben wird. Wahrscheinlich irgendwas mit Hiobs Klage. Bei mir steht Hiobs verzweifelte Klage. Weiß nicht, was bei euch steht, aber wahrscheinlich irgendwas in diese Richtung, wo schon in der Überschrift deutlich wird, es geht jetzt um Hiobs Klage. Das stimmt aber nicht. In Kapitel 3 geht es nicht um Hiobs Klage. Denn das, was wir hier in Kapitel 3 haben, das ist keine Klage. Eine Klage, um das einzuordnen, eine Klage ist ein Ringen mit Gott. Also ein Ringen mit Gott in der Not. Das ist eine Klage. Wenn eine Person klagt, dann ringt sie mit Gott, weil sie eigentlich Gott loben will, aber ihre aktuelle Situation das schier unmöglich macht. Und deshalb ringt sie mit Gott darüber und sagt, ich will dich eigentlich loben, aber ich kann es gerade nicht. Und dann klagt die Person quasi vor Gott. Also sie ringt mit Gott und dadurch wird eigentlich, merken wir, eine Klage ist eigentlich ein Gebet. Also wenn eine Person klagt, dann betet sie, dann ringt sie mit Gott, weil sie sagt, ich will dich loben, aber ich kann es aktuell nicht. Und das, was wir hier haben in Kapitel 3, das ist kein Gebet. Hiob betet hier nicht. Hiob betet in Kapitel 3 nicht. Was macht er dann? Das, was wir hier in Kapitel 3 haben, kann man als den Tiefpunkt von Hiob beschreiben. Das ist der Tiefpunkt, an dem sich Hiob befindet. Und in den nächsten Kapiteln merken wir, wie er dann nach und nach aus diesem Tiefpunkt herauskommt, bis er dann ganz am Ende, wenn Gott ihm antwortet, da wieder rausgenommen wird. Aber hier haben wir diesen Tiefpunkt Hiobs. Und in diesem Tiefpunkt, da klagt er nicht. Er ringt nicht mit Gott. Er betet nicht, sondern er macht was anderes. Wir können dieses Kapitel 3 in 3 Teile aufteilen. Das erste ist eine Verwünschung, das zweite ein Loblied und das dritte eine Warum-Frage. 3 Teile. Und wir möchten uns diese 3 Teile einmal anschauen. Wie gesagt, nicht im Detail, aber so die Schneise schlagen. Worum geht es an diesem Tiefpunkt? Was macht Hiob an dem Tiefpunkt seines Leidens? Das erste, eine Verwünschung. Hiob verwünscht den Tag seiner Geburt. Also er verwünscht seinen Geburtstag. Bei vielen steht jetzt hier vielleicht verfluchen, also wo es heißt, danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Aber hier steht im Hebräischen nicht das Wort für verfluchen, das übliche Wort für verfluchen, sondern hier steht das Wort für verwünschen. Und da steckt ein Unterschied drin. Verfluchen, das steht nicht in Hiobs Macht. Hiob kann seinen Geburtstag nicht verfluchen, denn das ist schon Vergangenheit. Das ist schon passiert. Das kann er nicht mehr. Man konnte etwas verfluchen, was zukünftig liegt. Und eigentlich lag das sehen wir in der Bileams-Geschichte, liegt das immer bei Gott, ob das jetzt dann tatsächlich passiert. Was Hiob macht, ist, er verwünscht den Tag seiner Geburt. Verwünschen, das Wort, das hier steht, das heißt eigentlich kleinreden oder unbedeutend machen. Und indem Hiob den Tag seiner Geburt quasi verwünscht, kleinredet, unbedeutend macht, drückt er diesen Wunsch aus: Ich wünschte, diesen Tag hätte es nicht gegeben. Dieser Tag hätte nicht existiert. Ich lese Hiob 3, Vers 3 bis 7, da heißt es dann: Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis. Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen, und kein Licht soll über ihm glänzen. Dunkel und Finsternis sollen ihn für sich fordern. Regenwolken sollen sich über ihm lagern, Verfinsterungen des Tages ihn erschrecken. Diese Nacht, Dunkelheit ergreife sie, sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres. In die Zahl der Monate komme sie nicht. Siehe, diese Nacht sei unfruchtbar, kein Jubel soll in sie hineinkommen und so weiter. Das Wort, das hier am meisten vorkommt, ist Dunkelheit. Dunkel, 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 Finsternis und so weiter. Hiob wünscht sich, dass da Dunkelheit passiert, weil Dunkelheit bedeutet Tod. Licht ist Leben, Dunkelheit ist Tod. Und er sagt: Ich wünschte, diesen Tag hätte es nie gegeben. Das heißt, ich wünschte, ich wäre nie geboren. Und das, was in dieser Verwünschung von seinem Geburtstag deutlich wird, ist, dass das Leid, das Hiob erleben muss, für ihn so schlimm ist, dass er sagt: Ich wünschte, ich wäre nie geboren, denn dann müsste ich dieses Leid nicht erleben. Dann müsste ich dieses Leid jetzt hier nicht ertragen. Deshalb wünschte ich, es hätte diesen Tag nie gegeben. Und wenn man das weiterliest, dann geht er weiter und sagt: Ja, aber weil ich ja schon auf die Welt gekommen bin, dann wünschte ich, dass ich doch wenigstens direkt am Tag meiner Geburt gestorben wäre. Auch dann müsste ich dieses Leid jetzt hier nicht ertragen. Also es drückt aus, wie schwer das Leid ist, das Hiob jetzt hier tragen muss. Und die Frage ist: Ist das Sünde, was Hiob hier macht? Also man könnte jetzt sagen, also Hiob, ja, du bist ja ein Geschöpf Gottes. Wenn du jetzt wünschst, dass du nie geboren worden wärst, also nie geschaffen worden wärst, dann ist es doch eine Beleidigung für den Schöpfer. Ist das Sünde? Beleidigst du hier eigentlich Gott, indem du deinen Geburtstag verwünschst? Und die Antwort ist: Nein. Denn wir haben in Kapitel 2, haben wir zweimal das Urteil, dass Hiob nicht sündigt. In 1 Vers 22, bei all dem sündigte Hiob nicht. Und in Kapitel 2 Vers 10, bei all dem sündigte Hiob nicht. Also das Urteil Hiobs, das wird schon in diesem Erzählteil deutlich gemacht. Hiob sündigt nicht. Und das gilt nicht nur für die ersten beiden Kapitel, das gilt bis zum Ende des Buches. Hiob sündigt nicht. Aber das, was wir bei Hiob erkennen können, schon hier in Kapitel 3 und dann in den nächsten Kapiteln auch: Hiob ist in seinem Leid extrem angefochten. Also er ist extrem angefochten. Hier, das ist die erste Anfechtung in Kapitel 3, Vers 8, da sagt Hiob: Es sollen sie die verwünschen, also die Nacht und den Tag, den Geburtstag, die den Tag verfluchen, die fähig sind, den Leviathan zu reizen. Was Hiob hier macht, ist, oder die Gefahr, in der er steht, ist, dass er andere Mächte in Anspruch nimmt, um ihn aus dieser Situation herauszuholen. Also in der Gefahr steht er hier. Also dass er quasi, wir würden es heute sagen, ins Okkulte geht, also Geisterbeschwörung und solche Themen, dass die Leute, die den Leviathan reizen können, der Leviathan, da kommen wir am Montag noch drauf, um wen es sich da handelt, aber es ist eine gottfeindliche Macht. Wer diesen Leviathan reizen kann, der kann doch auch den Tag der Geburt verfluchen und es so machen, dass er nicht geboren wird. Also er steht in der Gefahr, sich an andere Mächte zu wenden, die nicht Gott sind. Und er steht in der Gefahr natürlich, auch hier, Selbstmord ist auch ein Thema. Wir lesen das dann ab Vers 13, da singt er ein Loblied auf das Totenreich. Wo er sagt, es ist im Totenreich ist so viel schöner als hier. Und auch das macht deutlich, wie schwer das ist, was er durchmachen muss. Wo er sagt, ich wünschte, ich wäre tot. Und da steht er natürlich in der Gefahr, selbst das in die Hand zu nehmen. Das, was ihm aber eigentlich nicht zusteht, das selber in die Hand zu nehmen. Und das ist die Gefahr, die hier im Leid auf ihn zukommt. Das eine, Gott zu verlassen und einen besseren, was kein besserer Weg ist, aber in der Perspektive einen besseren Weg rauszufinden, eine bessere Alternative, eine andere Macht, die da ihm helfen kann, oder eben in der Gefahr, selbst das Ganze, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Und deshalb ist es so wichtig, in diesem Leid, es dann, was wir in Kapitel 3 haben, es anders zu machen als Hiob. Es anders zu machen als Hiob. Wie könnten wir es denn anders machen? Anders machen heißt, ich fange an zu klagen. Hiob klagt nicht. Aber besser wäre es, er hätte geklagt. Das heißt, er wäre mit seinem Leid direkt zu Gott gekommen und hätte Gott als Anlaufstelle in seinem Leid gesucht und gesagt, Gott, ich will dich loben, denn das ist das, was wir in Kapitel 1 und 2 lesen. Der Herr hat gegeben, der hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und das Gute nehmen wir von Gott an, das Böse sollten wir dann nicht auch nehmen. Er will Gott loben, aber anstatt das in einer Klage mit Gott auszufechten, mit Gott zu ringen, steht er hier in der Gefahr, sich anderen Mächten zuzuwenden und es selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, das Nächste ist, okay, wenn uns Hiobs Botschaften treffen, ist die Frage, welche Perspektive haben wir? Und das Zweite ist, können wir die bewusste Entscheidung treffen, zu klagen? Bewusst zu sagen, ich habe Gott als Anlaufstelle in meinem Leid. Ich habe Gott als Anlaufstelle, mit dem ich jetzt das ausfechte. Wo ich sage, okay Gott, ich will dich loben, ich weiß, du hast die letzte Autorität, aber irgendwie passt das nicht mit dem zusammen, was ich gerade erlebe und ich möchte das mit dir ausmachen, nicht mit irgendwas anderem, sondern mit dir. Was sind deine Gedanken zur Leidensgeschichte Hiobs? Tobi hat es ja gestern schon gesagt, dieser Teil war, also die Kapitel 1 und 2, ist mit der bekannteste Teil der Hiob-Geschichte. Das heißt, die meisten von euch kannten das, was da so im Groben passiert, kannten das schon vorher. Wie geht's dir mit der Hiobs-Geschichte? Welche Fragen stellst du an das Buch Hiob? Mit welchen Fragen bist du hergekommen? Und die meiste Frage, mit der an das Buch Hiob gegangen ist, ist, warum lässt Gott das Leid zu? Warum muss Hiob, der als Knecht Gottes bezeichnet wird, dieses Leid ertragen? Mit solchen Fragen geht man an das Buch Hiob ran und liest das Buch Hiob und Achtung, Spoiler, ihr werdet enttäuscht, wenn ihr mit dieser Frage an Hiob rangeht. Ihr werdet enttäuscht, wenn ihr fragt, warum lässt Gott Leid zu und dann lest ihr das Hiob und dann denkt am Ende, ja, jetzt weiß ich immer noch nicht. Ihr werdet enttäuscht, denn das ist nicht die Frage, die im Buch Hiob beantwortet wird. Ja, wir bekommen einen kleinen Einblick, wenn wir diese himmlischen Szenen anschauen. Wir bekommen einen kleinen Einblick, wo wir merken, okay, das, was Hiob da erleben muss, das hat noch eine Ursache, die Hiob selber nicht sieht. Das, was wir vielleicht in unserem Leid erleben müssen, da hat noch eine Perspektive, ist noch eine Perspektive drin, die wir nicht sehen. Eine himmlische Perspektive. Aber es beantwortet die Frage nicht. Auch in diesen himmlischen Perspektiven wird nicht beantwortet, warum lässt Gott Leid zu? Wir lesen, dass er es tut, aber nicht, warum. Und auch am Ende, wenn wir dann die Antwortreden Gottes lesen, am Montag, Kapitel 38, auch da gibt Gott keine Antwort auf diese Frage. Er gibt Hiob nicht den Einblick in diese himmlischen Szenen. Und er gibt keine Antwort auf die Frage, warum lässt Gott Leid zu. Und ja, das wäre eine interessante Frage, definitiv. Das wäre eine Frage, womit man sich stundenlang damit beschäftigen kann. Aber es ist nicht die Frage, die im Buch Hiob behandelt wird. Im Hiob-Buch geht es eigentlich um zwei ganz andere Fragen. Und deshalb müssen wir noch mal kurz in die ersten beiden Kapitel reinschauen, um zu sehen, sind denn die zentralen Fragen, die jetzt hier in Hiob behandelt werden? Und um auf diese Fragen zu kommen, gehen wir einmal mit dieser Frage hin, warum muss Hiob leiden? Also warum muss Hiob leiden? Und dann schauen wir uns diese beiden ersten Kapitel nochmal ganz kurz an. Also, himmlische Szene, in die Hiob keinen Einblick hat. Der Satan kommt, Gott lenkt den Blick von Satan auf den Hiob. Schau an, er ist treu, er ist gottesfürchtig, er meidet das Böse. Der Satan stellt das in Frage. Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Das ist die Frage, die er stellt. Ist Hiob umsonst so gottesfürchtig? Das haben wir jetzt schon öfters gehört. Warum fragt er das? Weil er sagt, ja, guck mal, du schenkst ihm doch alles. Deshalb ist er mit dir unterwegs. Und das, was der Satan hier macht, ist, er stellt nicht nur Hiob in Frage, sondern er stellt allgemein in Frage, ob es Menschen gibt, die umsonst gottesfürchtig sind. Ob es allgemein Menschen gibt, die mit Gott unterwegs sind, ohne eine Gegenleistung. Und damit hält der Satan das Prinzip der Religion hoch. Das System der Religion, das damals funktioniert hat, das heute noch funktioniert, und immer etwas ähnlich, klar, in der Ausführung dann etwas anders, aber das System ist das gleiche. Der Mensch dient Gott, weil er sich davon bestimmte Geschenke von Gott erwartet. Also in der damaligen Welt, ein Mensch hat ein Opfer dargebracht, zum Beispiel an Baal, einen Fruchtbarkeitsgott, weil er sich erhofft hat, dass er dann eine gute Ernte bekommt. Also als Gegenleistung für das Opfer, das ich jetzt Baal bringe, schenkt er mir eine gute Ernte oder er schenkt uns Nachkommen und so weiter. Dafür wurden dann Opfer gebracht. Also das ist dieses Prinzip der Religion. Ein Mensch dient Gott, ein Mensch opfert Gott und erwartet dafür ein Geschenk. Umgekehrt heißt es, beinhaltet dieses System auch, dass die Menschen Angst hatten, irgendetwas zu tun, was diesen Gott reizen könnte. Also irgendetwas zu tun, wo dann diese Gottheit böse auf mich wird. Und deshalb wurden auch Opfer dargebracht, um diese Gottheit zu besänftigen. Wo ich sage, okay, ich muss auch Opfer darbringen, dass er nicht böse ist. Und falls ich was Falsches gemacht habe, dann bringe ich lieber das Opfer, dass, also im Vorfeld, dass mir ja nichts Böses widerfährt. Also das ist dieses System der Religion. Und der Satan meint, Hiob ist da ganz genauso drin. Hiob dient Gott, weil er dafür Gegenleistung bekommt, weil er Geschenke bekommt, diesen ganzen Reichtum, das ist dieses Geschenk dafür, dass er Gott dient. Hiob meint, Satan meint, dass Hiob da mit drin ist. Und sagt dann auch, ohne diese Gegenleistung ist er weg. Ohne diese Gegenleistung ist er nicht mehr religiös. Denn ein Mensch, sagt er eigentlich, ist nur aus egoistischen Motiven religiös. Also, nur wenn es mir was bringt, dann diene ich Gott. Wenn es mir nichts bringt, dann kehre ich ihm den Rücken. Dann brauche ich auch, also wenn ich keine Geschenke bekomme, dann brauche ich auch Gott keine Opfer bringen. Ja, wenn ich nichts dafür bekomme, dann brauche ich mir diesen Aufwand gar nicht erst machen. Der Mensch ist nur aus egoistischen Gründen religiös. Das ist die Behauptung in den beiden Thronsaalszenen. Und der Satan fordert Gott auf, das doch zu prüfen. Und die Frage ist dann in beiden Szenen, wie wird Hiob reagieren? Also hat der Satan recht mit seiner Behauptung, dass er sagt, Hiob ist da genauso mit drin. Wenn alles weg ist, wird er dir ins Angesicht fluchen und ist weg. Wenn seine Gesundheit weg ist, dann wird er dir ins Angesicht fluchen und er ist weg. Und wir haben beides Mal das Urteil, das haben wir schon gesehen, Hiob sündigte in all dem nicht. Das heißt umgekehrt, diese Antwort ist, ja, er ist umsonst gottesfürchtig. Also diese Behauptung des Satans wird verneint. Er sagt, Hiob ist da nicht mit drin. Hiob ist tatsächlich umsonst gottesfürchtig. Er dient Gott tatsächlich umsonst, auch wenn er keine Geschenke dafür bekommt. Ist er immer noch mit Gott unterwegs? Das haben wir in den ersten beiden Kapiteln. Ja, Hiob ist umsonst gottesfürchtig. Aber Hiob endet nicht mit Kapitel 2. Hiob endet mit Kapitel 42. Und diese Frage, ist Hiob umsonst gottesfürchtig, die zieht sich auch bis zum Ende durch. Ist Hiob umsonst gottesfürchtig, zieht sich bis zum Ende durch. Das heißt, es ist die Frage, ab Kapitel 3 bis zum Ende, bleibt Hiob dabei? Oder, und das haben wir schon gesehen hier, er steht in der Gefahr, Gott den Rücken zu kehren. Ist Hiob umsonst gottesfürchtig. Die Frage ist, wie verhält sich Hiob denn jetzt in der Not, in dem Leid? Es geht nicht um die Frage, warum muss Hiob leiden, warum lässt Gott dieses Leid zu, sondern wie verhält sich Hiob in diesem Leid, in dieser Not? Ist er dann immer noch mit Gott unterwegs oder wie geht er mit der Gefahr um, sich dann doch von Gott abzuwenden? Das ist die erste Frage. Gibt es Menschen, die umsonst gottesfürchtig sind, auch an uns natürlich dann die Frage richtet, warum dienen wir Gott? Sind wir in diesem Prinzip der Religion mit drin, wo ich sage, ich diene Gott, weil ich erhoffe mir einen tollen Schulabschluss, ich erhoffe mir eine tolle Karriere, ich erhoffe mir, keine Ahnung, einen gut aussehenden Körper, ich erhoffe mir, dass ich mal einen attraktiven Partner, Partnerin bekomme, wie auch immer. Bin ich in diesem System drin? Oder diene ich Gott, weil Gott Gott ist? Diene ich Gott, weil Gott Gott ist? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist die sogenannte Theodizee-Frage. Nein, das ist nicht die Frage, warum Gott das Leid zulässt. Das ist eine Verwechslung. Theodizee, dieses Wort, ist eine Zusammensetzung aus Theos, Gott, und Dikä, Gerechtigkeit. Also es ist diese Theodizee-Frage ist eigentlich die Frage, ist Gott gerecht? Ist Gott gerecht? Und diese Frage wird, das werden wir dann heute Abend beim Stefan sehen, wenn wir diesen Dialog zwischen Hiob und seinen Freunden anschauen, da wird genau diese Frage diskutiert. Ist Gott gerecht? Und da haben wir dann eben in dieser damaligen Zeit diese Vorstellung von Gerechtigkeit. Wenn du weise und gut handelst, dann wirst du mit Erfolg von Gott gesegnet. Das ist Gerechtigkeit. Wenn du böse und schlecht handelst, dann wirst du mit Unglück von Gott bestraft. Das ist Gerechtigkeit. So funktioniert diese Gerechtigkeit in dieser Zeit. Und mit dieser Forschung von Gerechtigkeit wird dann das zwischen Hiob und seinen Freunden ausdiskutiert. Ist Gott gerecht? Könnten sagen, dieses Gerechtigkeitssystem, das sie hier diskutieren, ist eigentlich das, was wir heute Karma nennen würden. Ja? Du handelst schlecht, dann kriegst du halt auch was Schlechtes zurück. Du handelst gut, dann kriegst du auch was Gutes zurück. Das ist das Prinzip von Gerechtigkeit bei Hiob. Das ist auch das Prinzip von Gerechtigkeit, mit dem wir unterwegs sind. Ist Gott gerecht? Und damit kommen wir zurück zu der Frage, was ist der Sinn des Lebens? Da sind wir eingestiegen. Und wir haben gesehen, in der Welt haben wir Glück und Selbstbestimmung. Das Ich im Fokus als Sinn des Lebens. Also wenn ich mich auf mich fokussiere, wenn ich glücklich bin, wenn ich selber entscheiden kann, wie ich mein Leben lebe, dann lebe ich, wie es der Sinn des Lebens beschreibt. Und dieses Denkmuster, das haben wir eben auch in Hiob. Hauptsache, mir geht es gut. Ich opfer für Gott und dafür dient er wiederum mir. Also ich opfere Gott, wenn es mir dient, wenn ich dabei gut wegkomme. Ich entscheide, wann das der Fall ist. Ich. Und wir merken vielleicht, diese Argumentation, die kommt von Satan. Ist jemand umsonst gottesfürchtig? Oder sind nicht alle aus egoistischen Gründen mit Gott unterwegs? Weil sie eigentlich auf ihr eigenes Glück und ihre eigene Selbstbestimmung ausgerichtet sind. Gott argumentiert anders. Gott sagt eigentlich, indem er das zulässt, ich bin von Hiobs Frömmigkeit, von Hiobs Gottesfurcht überzeugt. Und ich glaube, selbst wenn du ihm alles wegnimmst, selbst wenn du seine Gesundheit antastest, dann wird er trotzdem an mir festhalten. Ich bin davon überzeugt, dass Hiob mir dient, weil ich Gott bin und aus keinem anderen Grund. Das ist die Argumentation von Gott. Nämlich, er dient mir umsonst, ohne eine Gegenleistung. Und jetzt ist Hiob nämlich an diesem Tiefpunkt herausgefordert, sich genau über diese Frage Gedanken zu machen. Dient er Gott auch noch, wenn er alles verliert, wenn er nichts als Gegenleistung bekommt? Dient er Gott auch noch, wenn Gottes Gerechtigkeit nicht seiner Vorstellung von Gerechtigkeit entspricht? Und genau unter dieser Spannung stehen wir auch. Wir sind herausgefordert, uns auch über diese Frage Gedanken zu machen. Also, was ist der Sinn meines Lebens? Steckt eigentlich die Frage dahinter, warum diene ich Gott? Das unser, der Sinn des Lebens aus der biblischen Perspektive ist, Gott zu dienen, ein Gegenüber Gottes zu sein. Dafür hat er uns geschaffen. Und die Frage ist, mache ich das aus egoistischen Motiven, weil ich sage, ich will dafür beschenkt werden, ich will ein erfolgreiches Leben, ich will ein Leben so, wie es mich glücklich macht, davon mache ich das abhängig, ob ich jetzt Gott diene oder nicht. Oder diene ich Gott, weil Gott Gott ist? Diene ich Gott, auch wenn ich ihn nicht verstehe? Diene ich Gott ohne eine Gegenleistung? Das ist der Sinn des Lebens. Das ist die Frage, die eigentlich dahinter steckt. Der Sinn des Lebens, ich diene Gott. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist nicht, okay, ich stelle das allgemein in Frage, sondern warum diene ich ihm? Diene ich ihm, weil er Gott ist, oder diene ich ihm, weil ich mir etwas davon erhoffe? Und mit dem dürfen wir gleich in die Kleingruppen gehen. Also die Frage ist, wie reagiere ich auf Hiobs Botschaften in meinem Leben? Welche Perspektive nehme ich da ein? Die zweite Frage ist, bin ich bereit, mich wirklich bewusst für eine Klage zu entscheiden? Oder gehe ich andere Wege? Und die dritte Frage ist, im Sinn des Lebens, Gott zu dienen, warum diene ich Gott? Diene ich Gott, weil er Gott ist, oder diene ich Gott aus egoistischen Motiven? Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort in Hiob. Wir danken dir, dass du uns herausforderst, unsere Motive zu hinterfragen, zu überdenken. Dass du uns herausforderst, uns das bewusst zu machen, warum wir mit dir unterwegs sind, was da die Motivation dahinter ist. Dass du uns herausforderst, darüber nachzudenken, wie wir reagieren, wenn unser Leben ja nicht so verläuft, wie es dem irdischen Sinn von Glück entspricht. Dass du uns herausforderst, darüber nachzudenken, wie wir uns dir gegenüber verhalten. Und wir bitten dich, dass du bei jedem Einzelnen von uns jetzt da mit reingehst in den kleinen Gruppen, das nochmal persönlich werden lässt, was das ganz konkret für uns heißt, wo diese Fragestellungen unser Leben betreffen. Ich bitte dich für die Kleingruppenzeiten, dass du sie segnest, dass gute Gespräche entstehen über dich und über dein Wort und was das alles mit unserem Leben zu tun hat. Amen.